Faktensammler, der Bioökonomie-Podcast.
Hallo zusammen. In dieser Folge des Faktensammler-Podcasts geht es um die Zukunft unseres Erbes Boden. Der Boden wird ja heute vielfältig genutzt und bearbeitet, renaturiert, gedüngt, aufgeforstet und wie auch immer vom Menschen bearbeitet. Und kommende Generationen erhalten das von uns, was wir heute draus machen. Aber so wie wir euch heute den Boden an sich näher bringen und wie sich Menschen damit beschäftigen, das habt ihr garantiert noch nie gehört. Schön, dass ihr uns gefunden habt. Mein Name ist Nikolaus und los geht's mit der Top-Meldung. Wir haben es geschafft. Die neue Website ist online und zwar www.faktensammler.uni-greifswald.de. www.faktensammler.uni-greifswald.de. Hier findet ihr alles über das Projekt Faktensammler, kurze und oft überraschende Fakten von unseren Gesprächspartnern, alle aktuellen und natürlich auch die vorangegangenen Folgen des Podcasts sowie Anleitungen für euren eigenen Podcast. Nützliche Tipps findet ihr dazu in unserem Podcast-Wiki im Web unter faktensammler.uni-greifswald.de. Wir freuen uns über euren Besuch, lasst uns wissen, wie ihr die Seite findet und schreibt uns eure Meinung. Jetzt aber schnell zu den Fakten zum Thema dieses Podcasts, die Zukunft unseres Erbes Boden. Unsere Podcasterin Maria hat sich auf den Weg zum Zukunftstreff 2020 zum Thema Boden gemacht, eine Veranstaltung der Document Art, dem Europäischen Filmfestival in Neubrandenburg. Unter dem Dach des Europäischen Filmfestivals Document Art Films and Future wurden in einem neuen Format Zukunftstreff in Neubrandenburg und weiteren Orten in MV dringende Zukunftsfragen besprochen und teils heftig diskutiert. Auch in diesem Jahr ging es dabei um Themen, die die nähere Zukunft der Menschen betreffen. Wir leben in Zeiten permanenter Veränderungen, um nur die größten zu nennen, Klimawandel, Digitalisierung und Globalisierung und ganz aktuell sind wir ja alle mehr oder weniger von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Was treibt also die Menschen in der Region an? Welche Wünsche, Hoffnungen und Zweifel haben sie in Bezug auf soziale Bedürfnisse, Arbeitsmarktchancen, politische Stimmung in der direkten Umgebung und mit dem Blick in die Zukunft? Mit einem ernsten und einem lachenden Auge fragten wir deshalb, sind wir noch zu retten? Gleichzeitig schauen wir gemeinsam über den Tellerrand hinaus, welche Projekte gibt es anderswo, von denen man lernen kann, welche Stimmen können und sollten verstärkt gehört werden und wie können wir uns neues Wissen und neue Praxis aneignen und wo finden wir die geeigneten UnterstützerInnen? Fragen, die unsere Podcasterin Maria beantworten will und dafür hat sie zuallererst den Workshop Klang des Bodens mit Daniel Wolter besucht. Er hat einen ganz besonderen Ansatz gefunden, Boden zu untersuchen, denn er geht der Frage nach, wie es im Boden zum Beispiel eines Fenchelfeldes klingt. Das glaubt ihr nicht? Dann hört selbst. Krasse Idee, oder? Das fanden wir vom Faktensammler-Team auch und unsere Podcasterin Maria hat ihn für uns interviewt. Denn wie man auf so eine Idee kommt, das wollten wir natürlich von ihm ganz persönlich hören.
Also es kam tatsächlich aus dem landschaftlichen Interesse und dass ich eigentlich bei einem Residenzaufenthalt, also eine künstlerische Residenz gemacht habe und dort an einem Strand mit Kontaktmikrofonen gearbeitet habe und die dann in der Erde verwendet habe und dann halt gemerkt habe, okay, da gibt es noch neben dem Lokalen, also neben dem Rauschen oder neben dem Rascheln des Sandes, hört man plötzlich auch die Wellen des Ozeans und den Wind und habe mich dann eigentlich dafür interessiert, wie der Boden als Medium eigentlich funktioniert oder ob der Boden eigentlich auch so mediale Qualitäten hat, die wir eigentlich dort nicht vermuten würden.
Was man da hört.
Genau, also zum einen, was man da hört, was da so passiert, aber auch, was man hören kann. Also wie funktioniert das eigentlich? Also wie gehen eigentlich Geräusche durch den Boden hindurch? Oder wie kommen die rein oder wie kommen die vielleicht auch raus?
Genau, ist ja schon erwähnt, dass es hohe Frequenzen nicht so in den Boden schaffen. Natürlich, und dass man auch die obere Atmosphäre, also der Klang von oben, auch im Boden hört.
Genau, das habe ich,
also dass er sich ausbreitet,
bei den Aufnahmen dann immer wieder gemerkt, dass es ziemlich viel Elemente oder ziemlich viele Phänomene gibt, die eigentlich oberirdisch passieren, zum Beispiel Flugzeuge oder Fahrzeuge oder andere anthropogene Einflüsse, die aber ihren Weg auch in die Bodengeräuschlandschaft sozusagen finden. Also dass durchaus in 30 cm Tiefe im Erdreich der Schall von einem Flugzeug auch ankommt und dass dann eigentlich die Lebewesen, die dort leben, das auch zumindest irgendwie spüren oder hören können, theoretisch. Mhm. Oder auch die Wurzeln von einer Pflanze.
Und wie unterscheidet sich so ein Moorboden von zum Beispiel einem Boden des Kiefernwaldes? Ist es ein unterschiedlicher Klang? Was hört man denn da? Welche Adjektive fallen dir da ein?
Also was man, finde ich, ganz klar hört, ist eine Art von Feuchtigkeit oder so, dass man merkt, im Moorboden, da gibt es eher so schmatzige und also doch ein bisschen auch höhere Klänge. Und dass einfach insgesamt die ganze Collage, die ganze Atmosphäre der ganzen einzelnen Phänomene eine andere Stimmung abbildet, als jetzt zum Beispiel bei den Kiefern, wo das eher sandiger Boden ist und der eher, das hat irgendwie nochmal sowas vielleicht so ein bisschen schrofferes und irgendwie auch ein bisschen fester. Also ich finde, was man ganz stark im Moor hört, ist dieses weiche, matschige, feuchte zum Beispiel.
Kiefernwald denn eher
das kommt auch Trockeneres? Ja, das kommt natürlich auch auf die Jahreszeit, auf die Tageszeit, auf die, also es gibt zig Faktoren, die da auch mit reinspielen. Deshalb kann man das vielleicht nicht so ganz pauschal sagen, aber einfach auch die Art des Bodens leitet ja den Klang auch unterschiedlich weiter. Also ob das eine zusammenhängende Sache ist oder ob da viel Luft dazwischen ist und das wieder nochmal gepuffert wird, also das kommt bestimmt auch drauf an.
Hast du mal Aufnahmen auf einem Feld gemacht neben einem Windrad? Hört man sowas?
Genau, also unten? Es gibt auch
und wie stark?
Ganz klar so artifizielle Einflüsse, wie, also in der Regel sind es Fahrzeuge und was ich auch gefunden habe, sind Stellen, an denen Windkraftanlagen aufgebaut sind, dass die doch sehr stark hörbar sind. Also dass es, zumindest wenn die Anlagen laufen, also wenn sozusagen Wind weht und die Maschinen angehen, dass man das auch unter der Erde hört, also auch mehrere hunderte Meter entfernt zum Beispiel. Und dass es auch durchaus eine Art von Lärm darstellt, ne? Also in einem Waldboden zum Beispiel, wo das nicht stattfindet, ist es auch wesentlich leiser, das Spektrum. Und wenn man aber diese Windkraftanlagen da zum Beispiel hat, dann stechen die auch lautstärketechnisch raus. Was genauso bei Fahrzeugen, also ich habe auch mal neben einer Autobahn eine Aufnahme gemacht, so mehrere hundert Meter. Da sind ganz klar die Bodenvibrationen der Fahrzeuge auch im ganzen umliegenden Wald eigentlich auch zu vernehmen. Und das wäre eigentlich ein bisschen die Frage, also was dann eher in so eine ökologische Richtung geht, bewirkt das zum Beispiel was mit Pflanzen oder Tieren? Also was wäre zum Beispiel eine Auswirkung von diesem Lärm oder gibt es eine Auswirkung auf die Verhaltensweise der Tiere oder auf die physiologischen Eigenschaften? Das wäre eigentlich nochmal so ein Forschungsinteresse, was dann vielleicht daraus hinaus weiterführen würde. Dieser Aspekt ist der, also dass zum Beispiel der Naturschutz, ja, also dass man irgendwie mit Eisbären und mit bestimmten Tierarten kann man schon sehr gut Naturschutz betreiben. Boden ist natürlich ein bisschen unattraktiv. Ist jetzt nicht so, ist nicht süß und oder sexy oder sowas, sondern Boden ist halt irgendwie ein bisschen dreckig und matschig oder so. Also es ist erstmal keine besonders spannende oder auch vielleicht auch nicht so gut zu vermittelnde Geschichte. Und da knüpft die Arbeit auch an, dass man einfach durch einen akustischen Zugang auch nochmal eine andere Empathie oder überhaupt ein anderes Gefühl für Böden auch entwickeln kann. Also dass es erstmal nicht eine tote Materie ist, dass da auch irgendwie was lebt, dass es sehr sensibel ist, also dass der Boden zum Beispiel sehr stark auch registriert, was oberhalb passiert, dass sich Böden auch verändern, also dass Böden auch tagesformabhängig sind oder auch je nach Jahreszeit sensibel, andere Eigenschaften haben, die sind sensibel. Und sie können aber auch, also wir sind auch mit der Hilfe der Technik, wären wir auch eigentlich durchaus in der Lage, die auch sensibel aufzunehmen. Also wir können die eigentlich schon auch erfahren und das ist eigentlich das, wo die Arbeit auch versucht hinzukommen, so eine Erfahrbarkeit für Böden auch zu erzeugen auf der akustischen Ebene. Also sprich, ein Gespür auch bei Leuten zu wecken oder daran zu appellieren, da genauer hinzuhören und auch ja vielleicht zu fragen, was passiert eigentlich da zum Beispiel unter meinen Füßen?
Kann man hören, ob ein Boden gesund ist oder krank? Also bräuchte man da vielleicht nicht auch erstmal Aufnahmen eines gesunden Bodens, vielleicht zum Beispiel beim Acker, der jetzt nicht konventionell betrieben wird, mhm. sondern ökologisch, wo nicht gesprüht wird, mhm. keine Monokultur, dass man da erstmal vielleicht so einen Wert hat und mhm. ja, auch guckt, also die Böden sind ja nun mal sehr, sehr wichtig mhm. jetzt und ich hoffe, dass es nicht schon zu spät ist, dass wir sie voll und ganz ja. Verpestet haben. Hast du da irgendwie was erfahren während deiner Arbeit?
Ich habe verschiedene Aufnahmen auch auf ökologisch bewirtschafteten Flächen gemacht in der Landwirtschaft, also alles in der Uckermark. Der Vergleich zwischen einem konventionell bewirtschafteten Boden und einem ökologischen Boden ist natürlich sehr reizvoll, aber der ist auch nicht so leicht zu realisieren, weil man quasi parallel bei gleichen Standort und Wetterbedingungen sozusagen genau das Gleiche ja. Vergleichend aufnehmen müsste. Und
Die gleiche Stelle auch wahrscheinlich, ne?
Es muss irgendwie geografisch irgendwie im gleichen Rahmen sein und die Schwierigkeit ist dabei halt wirklich die Gegenüberstellung, weil es kann durchaus sein, dass ein trockener Boden, der vielleicht ökologisch bewirtschaftet ist, weniger Bodenleben enthält, weil einfach Winter ist oder weil es einfach gerade eine andere Zeit ist und ein anderer Boden enthält irgendwie mehr Lebewesen. Das kann man so pauschal nicht sagen. Man kann aber schon durchaus sagen, dass wenn jetzt ein Boden sehr viel, also wenn es eine hohe Biodiversität im Boden gibt und die sich vielleicht auch akustisch darstellt, dann kann man das durchaus auch vergleichen. Also dann könnte man das auch durchaus hören, wenn man das gezielt schafft, das herauszustellen akustisch. Also da würde ich sagen, dass es mit den gesunden Böden, also es ist jetzt glaube ich nicht pauschal so, dass ein gesunder Boden immer mehr klingt oder reichhaltiger klingt, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil es dann einfach auch auf die Art des Bodens ankommt. Aber man kann in der Biodiversität schon ganz klar Unterschiede einfach zwischen zum Beispiel Wiesen, Ackerflächen und Mooren hören. Mhm. Also auf Wiesen, da passiert viel mehr, da gibt es viel mehr Phänomene, die man aufzeichnet. Auf Ackerflächen in Monokultur eigentlich eher wenig, weil da auch der Boden sich homogener zusammensetzt häufig oder beziehungsweise das ist ja das, die Landwirte wollen ja eher homogene Böden haben als jetzt total verschiedene. Ja. Das wäre irgendwie vielleicht auch noch eine weiterführende Frage, also die sich dadurch natürlich eröffnet. Gibt es da zum Beispiel zwischen Bio und Nicht-Bio auch akustische Unterschiede oder könnte das vielleicht auch ein Indikator irgendwie sein, dass man erst hört und dann irgendwie misst?
Ja. Und dann ein Bauvorhaben genehmigt oder vielleicht auch genau. Was auch immer oder sagt, hier ist ganz viel im Boden los, da ja. können wir nicht bauen und jetzt den Spatenstich machen.
Genau, vielleicht also was denke ich da ein, was wichtig wäre, wären zum Beispiel so besondere Böden, also sowas wie Moore oder so, dass man da vielleicht auch guckt, ob man das nicht so richtig klassifiziert kriegt, dass man das auch zum Beispiel akustisch einfach vermitteln kann oder auch belegen kann. Und, also ich denke da gar nicht so sehr an den Vergleich, sondern eher an diesen vermittelnden Aspekt, dass sich zum Beispiel Böden auch einfach in dem, was sie sind, besser vermitteln lassen, wenn es da zum Beispiel noch diese akustische Schiene gibt, weil die ja einfach, also das, was wir hören, ist ja unmittelbar da. Wenn wir irgendwo drauf blicken, können wir die Augen zumachen oder woanders hingucken. Das, was wir hören, ist aber immer gleich da. Also das, ja. wir können die Ohren nicht zumachen quasi. Und deshalb ist dieser Sinneseindruck des Hörens ist eigentlich viel unmittelbarer und der ist auch sehr präzise und auch sehr hoch aufgelöst. Also wir hören ja auch feinste Nuancen und wenn wir uns in eine Thematik, eine Sprache oder so, in eine Musik reinhören, dann merken wir ja ganz präzise Unterschiede. Und das wäre eigentlich ein Ziel der Arbeit auch, dass man da so ein Gespür für weckt, einfach, dass auch in diesem kleinen, was wäre so Noise oder Geräusche sind, aber dass man auch da sich eigentlich reinhören kann und auch Unterschiede wahrnehmen kann.
Ich finde, ein wirklich interessanter Ansatz, den Daniel Wolter hier gefunden hat. Zur Probe könnt ihr jetzt noch mal kurz den Unterschied hören, und zwar in Aufnahmen aus dem Boden eines Gartens und einem Moor. Faszinierend, oder? Jetzt kommen wir zu den Themen, die beim Filmfestival DocumentArt besprochen wurden. Podcasterin Maria hat sich dafür mit Anne Bartholdi und Daniela Silvestrin getroffen. Sie leiten beide das Festival Document Art und erzählen uns nun selbst, was ihnen besonders wichtig ist und warum es diesmal gerade um das Thema Boden geht.
Also ich glaube, wenn man in Mecklenburg unterwegs ist, dann kommt man eigentlich an dem Thema Landwirtschaft nicht vorbei. Also das ist einfach immer in aller Munde und das ist natürlich auch in Gesprächen, ist es sehr präsent, wenn wir Filme zeigen, die oft eben Themen berühren, wie auch Klimakrise, dann kommen eigentlich auch von den Menschen, die hier leben und die Filme schauen, die wir zeigen, oft Kommentare oder Aussagen in der Richtung kommen immer vor. Also insofern ist es einfach ein sehr präsentes Thema und wir hatten schon letztes Jahr bei dem Zukunftstreff, der das erste Mal dann lief, ein landwirtschaftliches Thema und fanden das sehr gut. Also das hat sehr gut funktioniert und haben dann gedacht, wir wollen das eigentlich gerne fortführen oder wollen uns nochmal eine speziellere Sparte aus dem Bereich Landwirtschaft rausnehmen, um es gesondert zu behandeln. Und dann, als wir überlegt haben, an welchen Orten machen wir denn Zukunftstreff, da kam eben relativ schnell Greifswald auf. Und da sind wir bei der Recherche ziemlich direkt auf die Fink Foundation und Björn Passemann gestoßen. Und das war dann so der zündende, also für mich persönlich so der Zündfunken, der dazu geführt hat, dass wir hier eben das Thema Boden behandeln wollen.
Letztes Jahr im Zukunftstreff war eben auch Michael Sukko zum Beispiel dabei, der ein großes Plädoyer für Torf und Humusböden gehalten hat, was, glaube ich, bei uns allen sehr hängen geblieben ist. Und dadurch eben, dass wir dann auch den Fokus auf Essen hatten und Essen eben nicht in der Tüte wächst, sondern woher kommt, war irgendwie die Verbindung aus vielerlei Hinsicht, glaube ich, sehr naheliegend, da so nochmal so einen Fokus drauf zu legen auf das Thema.
Ja, an den Boden denkt man nicht so, woher eben die Grundlage für vieles ist.
Eben, also es ist natürlich auch so eine Metaebene, die jetzt auch in den Filmen, die wir zeigen, auch viel angesprochen wird. Du kannst es natürlich aus der landwirtschaftlichen Perspektive betrachten, aber natürlich auch philosophisch, humanistisch, soziologisch. Also der Boden hat einfach ein total weites Spektrum an Spielfläche, wie du ihn besprechen und erfahren kannst. Also das ist natürlich auch super reizvoll für uns in dem Bereich, da wir ja filmisch, kulturell, also in verschiedenen Sparten sozusagen unterwegs sind.
Du hast eben die verschiedenen Betrachtungsweisen angesprochen. Die ökonomische Sichtweise hast du noch gar nicht gesagt. Es geht ja auch um Bioökonomie. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Wie ist denn die ökonomische Sichtweise auf den Boden? Habt ihr das auch durch euren Film, die Gespräche, die Interviews, habt ihr das auch mitbekommen?
Ich würde sagen, es steht ganz weit im Vordergrund tatsächlich. Also gerade eben auch über Fink Foundation und Björn Pasemann, also sind wir sehr schnell auch auf diese Fragestellungen von Bodenvergabe, Bodennutzung, wer hat Zugang zu Boden, wem gehört das als Eigentum. Also das war, glaube ich, dem kann man gar nicht entkommen.
Ja, allein auch eben, für mich war immer eine Frage, oder ist sowieso generell, finde ich, gerade wenn man so dieses den ländlicheren Raum, städtischen Raum, Lebensraum, wer darf wie viel Platz einnehmen, wem gehört das Land, auf dem er lebt, wem nicht, kann man Boden überhaupt besitzen? Also ist nicht Besitz und Erde und Boden ein Widerspruch an sich? Also diese ganze Auseinandersetzung ist eben total spannend, glaube ich, damit. Und da gucken natürlich die Protagonisten und Akteure und Akteurinnen total unterschiedlich drauf, je nachdem, aus welchem Background sie kommen. Wenn sie Landwirtin sind, dann begreifen sie das Thema Boden anders als jetzt eben ein Philosoph oder eine Künstlerin. Also, und das ist, ja, das haben wir versucht, so ein bisschen einzufangen in den unterschiedlichen Stimmen in dem Film, den wir gemacht haben.
Wie sieht denn die Zukunft des Bodens aus? Aus eurer Perspektive.
Wie sieht die Zukunft aus? Das ist echt mal eine noch schwierige Frage als die wir manchmal stellen, unseren Protagonisten, glaube ich. Weiß nicht, ob man die beantworten kann. Ich persönlich würde sagen, also da wird es noch viel Kampf drum geben, weil es wir werden mehr Menschen, wir brauchen immer mehr zu essen, wir brauchen gleichzeitig mehr Platz zum Leben. Der Boden, den wir bewirtschaften, der wird ärmer, wird dünner. Wie seine Zukunft aussieht, weiß ich nicht. Ich hoffe, er hat genug Zukunft, um noch lange bestehen zu bleiben und uns auch lange genug zu tragen als Bevölkerung.
Ich finde eigentlich für mich, findet das auch in so Kategorien statt. Also ich finde eigentlich, bewirtschafteten Boden ist nicht mehr der ursprüngliche Boden, sondern wenn ich jetzt an Boden denke, dann denke ich, was man in Deutschland wahrscheinlich kaum noch findet oder auch in Europa oder überall, wo eben intensiv gewirtschaftet wird auf Boden. Aber ich habe schon noch so ein bisschen so einen romantischen Begriff von Boden, so diesem ursprünglichen, mit vielen Lebewesen verbunden, mit Wildwuchs und so weiter. Ne? Und ich glaube tatsächlich, der Boden oder die Bodengesundheit, um die ist es tatsächlich schon sehr schlecht gestellt in Deutschland und gerade in so einem landwirtschaftlichen Kontext betrachtet. Und eben, wie auch im Film dann oft fällt, ist der Ausspruch, dass es ein kostbares Gut ist. Und interessant ist, ob wir irgendwann den Dreh kriegen, in Teilen der Gesellschaft und Wirtschaft anders damit umzugehen.
Danke, Maria. Spannende Fakten und ein beeindruckendes Engagement, finde ich, Meten im V. Mehr Infos dazu findet ihr auch unter den Stichworten im Netz Dokument Art und Zukunftstreff 2020. Wir wollen ja von euch auch immer wissen, was Bioökonomie für euch ganz persönlich ist. Und zum Beispiel Nutzerin Staub und Wind hat uns auf diese Frage geantwortet: Bioökonomie ist für mich die Nutzung und Pflege der Funktionen natürlicher Ressourcen zu unserem Nutzen. Das geht von der Wasserfilterfunktion von Böden bis hin zur Kühlungsfunktion von Gehölzen in städtischen Gebieten. Vielen Dank für diese Antwort auf unserer Seite www.faktensammler.uni-greifswald.de. Weitere Antworten und Definitionen von euch zum Thema Bioökonomie sind herzlich willkommen. Wenn man sich fühlt, als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen, nee, das ist ganz und gar nicht schön. Anders gesehen aber genau wird dieses ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn es nur künstlerisch bearbeitet wird. Genau das macht Annelie Ketterer. Ihr wisst noch nicht, worum es genau geht? Keine Sorge. Unsere Podcasterin Maria hat das Mikrofon gezückt und die Künstlerin für unsere Sendung getroffen.
Ich bin Annelie Ketterer. Ich mache seit 20 Jahren Boden- oder Erdobjekte, sogenannte Dekrustate. Das heißt, wir fixieren die Original-Erdoberflächen weltweit, um sie dann abzuziehen vor Ort und dann weitertragen zu können, um sie dann in den öffentlichen oder den künstlerischen Raum zu bringen. Das heißt, das sind Erdobjekte, die wir zu den Menschen bringen. Und wir waren gerade am Thema Boden und ja, das ist eigentlich für mich wirklich so eine Sache, dass wir den All bis ins Kleinste schon erforscht haben, aber unseren eigenen All unter unseren Füßen noch nicht, den wir noch überhaupt nicht kennen und der eigentlich die gleichen Dimensionen hat, ob oben oder unten, es geht in die gleichen Dimensionen für mich hinein.
Und was sich da alles abspielt.
Was sich alles abspielt und wie wir zusammen damit zusammenhängen.
Wie bist du denn überhaupt zum Thema Boden als Künstlerin gekommen und was hat dich da so fasziniert dran? Du hast es ja eben auch schon.
Ja, also anfänglich war das sicherlich, dass das Künstler grundsätzlich, also vor allem malende Künstler, natürlich mit Boden auch arbeiten. Viele der Pigmente sind aus Erdpigmenten. Und dann bin ich in die Wüste gegangen und habe dort über 10 Jahre gelebt. Und da ist natürlich nochmal eine Bodenverbindung eine ganz andere, die man hier zulande auch dermaßen vermisst, zu vermissen hat, wenn man mal weiß, was man zu vermissen hat. Das ist halt eine offene Geologie in der Wüste und hier ist alles in Anführungsstrichen mit Humus bedeckt. Aber dort sieht man eigentlich die Erdgeschichte vor Augen. Diese Millionen, Millionen von Jahren an Entwicklung und Gesteinsentwicklung und Abwicklung. Und insofern dann nochmal eine ganz andere Bewusstwerdung.
Hast du denn den Begriff Bioökonomie schon einmal gehört?
Bioökonomie?
Ja.
Das ist natürlich eine traumhafte Kombination. Eine für mich total natürliche, also im Endeffekt ist das so wie, ich würde sagen, zurück zum Ursprung.
Einmal auf Null gesetzt, Reset gedrückt.
Ja, genau. Nur mit anderen Bewusstwerdungszuständen.
Du versuchst das Bewusstsein wieder so ein bisschen zu schärfen für den Boden und die Achtsamkeit.
Für uns selber. Genau.
Humus human. Also ja. Wenn wir nicht einfach ganz schnell mal anerkennen, dass wir nur kleiner Teil dieses Systems sind, die mit der Erde einfach zu verbinden, ja. Also die Verbindung ist einfach ja. essentiell, ohne die geht nichts. Ja. Und das allzu Selbstverständliche wieder in den Vordergrund zu stellen, ist, glaube ich, mal wichtig.
Hast du das Gefühl, dass auch so ein bisschen so ein Umschwung herrscht? Also jetzt auch hin zu einer biobasierten, nachhaltigen Kreislaufwirtschaft, was ja in Bioökonomie sein soll.
Zur ökologischen Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie weit wir noch zerstören müssen, um einen Stopp einzuleiten und zu sagen, und Corona wird das auch nicht tun, um zu sagen, hallo, wir leben seit Jahrhunderten auf den Schultern anderer Bevölkerungen dieser Welt. Wir haben einen Konsum wie keiner sonst auf dieser Planeten. Bis wir das mal einchecken, was unsere Verantwortung hier im Westen tatsächlich ist.
Was für eine tolle Idee, oder? Wenn ihr euch über das Universum Boden, also welchen Boden es wo und in welchen Qualitäten gibt, noch mehr informieren wollt, das geht natürlich auch im Netz. Sucht einfach nach Bodenatlas 2015. Da landet ihr bei der Heinrich-Böll-Stiftung und könnt den Bodenatlas einfach herunterladen. Einen weiteren Bodenatlas gibt bald das Umweltbundesamt heraus. Da erfahrt ihr ebenfalls viel Wissenswertes zum Thema Boden. Wir sind schon fast am Ende dieses Podcasts und würden uns freuen, wenn ihr uns schreibt, was euch besonders gut gefallen hat und welche Ideen ihr für unseren Podcast sonst noch habt. Jetzt kommt noch unser Medientipp, heute zum Film Unser Boden, unser Erbe vom Regisseur Marc Uhlig. Ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Faktensammel-Podcaster Nikolaus.
Hallo, hier ist Josephine, eure Lektüre-Tipp-Expertin. Und es geht heute mal nicht um Lektüre im klassischen Sinne, also kein Text, sondern um einen Film, den ihr euch anschauen könnt. Passend zur heutigen Folge geht es natürlich um einen Film, der mit Boden zu tun hat. Wusstest du, dass um 10 cm fruchtbare Erde zu bilden, unser Planet mehr als 2000 Jahre braucht? Unter anderem geht es genau darum in dem Dokumentarfilm Unser Boden, unser Erbe. Es handelt sich dabei um einen Film aus dem Jahr 2019. Der Regisseur Marc Uhlig begibt sich auf die Suche nach Antworten, und zwar auf die Frage, wie wir in Zukunft mit der Ressource Boden umgehen können. Mit dabei sind verschiedene ExpertInnen, die im Film befragt werden und ihre eigene Perspektive auf das Thema Boden geben. Wir lernen zum Beispiel die TV-Köchin Sarah Wiener kennen und auch den Umweltwissenschaftler Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Damit ihr euch selbst einen kleinen Eindruck verschaffen könnt, spielen wir gleich den Trailer des Films ab. Und wenn ihr danach Lust bekommen habt, euch den kompletten Film anzuschauen, dann findet ihr in unseren Shownotes den Link zur Seite, wo ihr euch diesen Film ausborgen könnt. Wir möchten hiermit auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen für Unser Boden, unser Erbe und hoffen, dass ihr den Film genauso spannend findet wie wir.
Meiner Überzeugung nach ist der Boden eigentlich das letzte Paradies, das wir wirklich auf Erden haben.
Fast alle Zivilisationen dieser Erde, die sich entwickelt haben, sind zugrunde gegangen, zumindest auch dank der Landwirtschaft. Sie sind dank der Landwirtschaft entstanden, ja, aber aufgrund der Landwirtschaft auch wieder zusammengebrochen.
Also steckt die Welt in einer tiefen philosophischen Krise.
Aber wir bekommen im Winter mehr Niederschläge und wir bekommen häufig eine Frühjahrstrockenheit.
Also ich wundere mich öfter mal, warum der Mensch in der Stadt so wenig Existenzängste hat. Ja? Weil der ist ja absolut abhängig davon, dass hier was wächst, oder?
Die Landwirtschaft kann nicht eine Landwirtschaft gegen den Willen der Gesellschaft betreiben. Das wird nicht gehen.
Bodenfruchtbarkeit ist aus meiner Sicht eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung.
das würde ich mir wünschen für Landwirtschaft. Ja. Das ist alles, was wert ist.